Meine geniale Frau und ich, wir haben zusammen schon 2,5 Kinder. Also 2, die man schon sieht, und das halbe, die am Wachsen ist, die man so ein bisschen sieht. Gell? Also ja, unterdessen schon. Sie ist nicht einfach plötzlich dick geworden, nein, sie ist schwanger, meine Frau. Darum hat sie auch ganz viel Hunger. Genau. Das hat alles ganz natürliche Gründe. Auf jeden Fall, wir haben uns auf die Geburt von unseren Kindern etwas zugetan. Eigentlich ist das so ein Büchlein. Und in das Büchlein haben wir angefangen aufzuschreiben, was unsere Kinder so sagen. Einfach so die ersten Worte haben wir angefangen aufzuschreiben. Und dann haben wir auch solche lustige Geschichten oder lustige Zitate von unseren Kindern festgehalten. Weißt du, im ersten Moment hast du das Gefühl, das vergisst du nie mehr, oder? Das ist so lustig und das ist so ein schöner Moment, dass du das Gefühl hast, du wirst das nie mehr vergessen. Und dann nimmst du das Büchlein vor und liest Sachen, die vor 3 Wochen passiert sind. Und merkst, okay... Ja, mein Hirn irgendwie, hast du das Gefühl, du wüsstest das noch bis in alle Ewigkeiten, aber man vergisst so Sachen einfach mega schnell. Darum haben wir gesagt, wir schreiben die auf. Es war gut, weil eben wir vergessen schneller, als wir uns das Zeug merken mögen. Und zweitens, das sind mindestens 30 Predigen. So. Es sind super geniale Stories, die man bringen kann im Predigten. Darum habe ich jetzt gefunden, ich bringe jetzt eine von diesen Stories als Einstieg in die heutige Predigt. Nämlich ist das gewesen, dass Raya steht fast 4 gewesen und wir haben festgestellt, unsere Kinder, das sind wahrscheinlich nur unsere Kinder, haben eine unglaubliche Chaoskraft. Hey, was die alles an Chaos machen können, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, gell? Wir sind sicher die Einzigen, die das haben, oder? Bei euch, allen anderen Eltern, eure Kinder räumen immer auf und das sind die Ordentlichen. Nur wir haben die unordentlichen Kinder. Ja, ist gut. Genau. Es ist immer wieder schön zu hören, dass wir eben nicht die Einzigen sind. Gell? Wir haben auf jeden Fall unserem Sohn haben wir mal einen Spitznamen gegeben. Wir haben ihn liebevoll ODS genannt. Und das steht für Object Distribution System, also Objektverteilungssystem. Das ist unser Sohn. Er ist ein Objektverteilungssystem. Und so haben wir ihn eine Zeit lang liebevoll genannt. Auf jeden Fall haben wir angefangen, hey, wir müssen irgendetwas machen, um das ein bisschen eindämmen. Und wir haben dann so unser Abendritual probiert umzuändern. Und nämlich immer nach dem Nachtessen haben wir gesagt, bevor wir jetzt bischeln und Zähne putzen und Geschichten erzählen und beten und ins Bett gehen, tun wir miteinander aufräumen. Gell? Ist super gewesen, gell? Hey, ich sage euch, das ist genial gewesen. Super Idee gewesen. Auf jeden Fall, das Raya merkt dann so nach dem dritten Mal, dass das irgendwie immer und immer wieder kommt, das Aufräumen, dass das irgendwie wie nicht weggeht. Und irgendwie plötzlich hat er gecheckt, okay, das sollte jetzt tatsächlich jeden Abend so laufen, das Aufräumen, oder? Und dann kommt das Zitat von Seraya, wo er das realisiert, was er uns dann gesagt hat. Und er hat dann uns angeschaut mit grossen Augen und hat gesagt, weisst, Aufräumen ist im Fall nicht so mein Ding. Genau. Aufräumen ist einfach nicht so sein Ding. Ich meine, armer Bub, wie soll es auch sein Ding sein, oder? Er hat ja Eltern, die er hat, gell? Man sagt ja so schön, der Äpfel fällt nicht weit vom Stamm. Wie soll es sein Ding sein, wenn er eben die Eltern hat, die er hat, gell? Auf jeden Fall haben wir ihm nachher erklärt, hey, sorry, das machen wir jetzt einfach, ob das dein Ding ist oder nicht. Und vielleicht, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige heute am Morgen in diesem Gottesdienst sitzen und wenn ihr hört, über was ich predigen will, geht es euch genau gleich wie am Seraya. Vielleicht hast du schon gesehen im Flyer, ich predige heute über enthusiastisch arbeiten. Come on, irgendjemand, was sich freut über den Titel. Und all die jetzt ruhig sind, ihr seid vielleicht wie mein Sohn, der findet, enthusiastisch arbeiten ist nicht so mein Ding. Und es ist super, dass du heute Morgen da bist. Weil ich möchte dir nämlich 2 Punkte klar machen. In dieser Predigt geht es eigentlich um 2 Sachen. Erstens, wieso dass das nicht so wichtig ist. Ob das dein Ding ist oder nicht. Das ist nicht so wichtig. Ich hoffe, das kommt raus aus dieser Predigt, wieso dass das nicht so wichtig ist. Und zweitens, noch viel besser, wenn du da innen sitzt und sagst, hey, weißt du was, enthusiastisch arbeiten ist nicht so mein Ding, dann möchte ich dir sagen, du hast eine einmalige Chance. Du kannst etwas tun, was unglaublich genial und wertvoll ist. Und ich hoffe, das kommt raus in dieser Predigt. Um das soll es heute am Morgen gehen. Bevor wir jetzt einsteigen in die Bibel, bevor wir Gottes Wort aufdünnen, möchte ich noch beten mit uns zusammen, dass er jetzt einfach das Wort, das wir anschauen, dass das aufgehen für uns, dass der Heilige Geist zu uns redet und dass er ganz besonders ganz nah bei denen ist, die eben finden, hey, enthusiastisch arbeiten ist nicht so mein Ding. Ist gut, beten wir für das. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser guter, guter Gott bist. Wir vertrauen darauf, wir wissen, wir sind ganz sicher, dass du heute Morgen mitten unter uns bist. Und dass du jetzt zu uns reden willst, dass du unsere Herzen auf, dass du unsere Herzen vorbereitest, dass das Wort, wo wir, wenn wir es jetzt aufnehmen, wenn wir studieren, dass das fruchtbaren Boden finden. Schenke einfach, dass das etwas in uns verändern. Wir möchten anders rauslaufen, wir möchten dich besser kennen, wir möchten näher mit dir unterwegs sein. Und ich bitte dich ganz besonders für die Leute, die das Thema jetzt vielleicht nicht so auf dem Herzen haben, dass du dir ganz besonders näher dran bist. Dass du dir ganz besonders einfach intensiv redest und dass du einfach schenkst, dass das zum Guten gebraucht werden und nicht zur Zerstörung, Herr Jesus. Das glauben wir für heute Morgen. Und alle, die einverstanden sind, sagen mit mir zusammen Amen. Super. Okay. Also lass uns mal in die Bibel einsteigen und schauen, wo genau enthusiastisch arbeiten in der Bibel vorkommt oder was das mit der Bibel zu tun hat. Und bevor wir zum enthusiastischen Arbeiten kommen, müssen wir etwas anderes klären. Bevor wir zum Enthusiastischen kommen, müssen wir einen anderen Punkt klar machen heute Morgen. Nämlich den Punkt, dass Gott in uns ist. Das wird ganz wichtig werden in der Predigt. Und ich möchte jetzt einsteigen im 1. Johannes 4, 13 bis 16. Und dort wird genau die Frage gestellt. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Und das müssen wir können beantworten, die Frage, bevor wir zum enthusiastischen Arbeiten kommen. Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Das ist der erste Grund, wieso dass du heute Morgen darfst wissen, dass du in Gott bist und dass Gott in dir ist. Du hast Anteil bekommen am Heiligen Geist. Der erste Grund, wieso dass du das wissen kannst. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Das ist der zweite Grund, wieso dass du heute Morgen kannst wissen, dass Gott in dir wohnt. Sein Sohn ist auf diese Erde gekommen und hat den Weg bereitet für das. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm. Und er lebt in Gott. Und jetzt der dritte. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. In dieser Bibelstelle allein hast du drei Gründe, wieso dass du sicher kannst sein, dass Gott in dir lebt. Erstens, weil du den Heiligen Geist geschenkt bekommen hast. Zweitens, weil Jesus seinen Sohn auf die Erde gekommen ist und einen Weg bereitet hat für dich, um mit ihm zusammen zu sein. Und drittens, weil Gott, der Vater, dich liebt. Das ist der Grund, dass du wissen darfst, dass du in Gott bist und dass Gott in dir ist. Ich habe noch drei andere Bibelstellen. Hey, ich tue die einfach ganz kurz vorlesen. Einfach, dass ihr wisst, versteht. Hey, das ist im Fall nicht einfach ein Bibelvers, der das sagt, sondern das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Ich kann wirklich einen Pick and Choose machen. Es gibt so viele Bibelstellen, die genau das sagen. Gott lebt in uns. Schaut, 1. Korinther 6, 13. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Epheser 3, 17. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Nochmal eines, Johannes 14, 23. Jesus gibt ihm die Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Gott in uns. Und hast gemerkt, wie kein einziger von diesen Gründen jemals auf deine und meine Emotionen basiert ist. Die Gründe sind Gott, der Heilige Geist und Jesus. Und überhaupt nicht, wie ich mich gerade so fühle. Hast du das gesehen? Egal, wie du dich fühlst, egal, wie deine Gemütslage genau ist, du bist in Gott. An meinem besten Tag bin ich in Gott. An dem Moment, wo alles genau so läuft, wie es sollte, wo das Leben einfach herrlich, wunderschön, wunderbar ist. An dem Tag, wo mein Sohn auf die Welt gekommen ist, wo ich geheiratet habe, wo meine Tochter auf die Welt gekommen ist. An diesen Tagen bin ich in Gott gewesen und Gott in mir. Und an den schlimmsten Tagen, wo ich in Schmerzen im Spital gelegen bin, wo alles nicht so gegangen ist, wie es hätte sollen, wo ich kaputt gewesen bin, am Boden zerstört bin und du kannst deine eigenen Tage jetzt aufzählen, wo du geliebte Familienmitglieder hast müssen beerdigen. An diesem Tag bist du in Gott gewesen und Gott in dir. Versteht ihr das? Egal, wie wir uns fühlen, Gott ist in uns. Das ist unverrückbar und nicht in unseren Emotionen gegründet. Und das ist wichtig, wenn wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, nämlich dem enthusiastischen Lobpreis. Enthusiastisch arbeiten. Schau mal das Wort Enthusiasmus kurz mit mir zusammen an. Weil das Wort besteht aus einem griechischen Wort, aus zwei griechischen Wörtern zusammengesetzt. Nämlich aus en und aus theos. Und Enthusiasmus heisst, en heisst in, Gott, und theos heisst Gott. Also Enthusiasmus heisst nichts anderes als Gott in sich habend. Das Wort Enthusiasmus beschreibt den Zustand von einem Menschen, wo Gott in sich trägt. Das sagst du, wenn du enthusiastisch beschreibst. Das ist ein Wort, das nicht Christen für Christen erfunden haben. Das ist ein Wort, das dich und mich beschreibt. Ein Zustand, wo ist. Nämlich, das sind die Menschen, die irgendwie behaupten und sagen, sie haben Gott in sich. Und die verhalten sich auf eine Art und Weise, die völlig unerklärlich ist für uns, manchmal, oder? Das sagt der Nicht-Christ, der einen Christ betrachtet. Der sagt, hey, was ist los mit denen? Wie können die gleich noch enthusiastisch Gott arbeiten in den schlimmsten Situationen? Wie geht das? Zu Rom, wo die Christen der Leuen zum Fraß vorgeworfen worden sind. Weißt du, was haben die gemacht? Die sind auf die Knie gegangen und haben Gott arbeitet. An dem Tag, wo sie gestorben sind, wo sie zu Tod verurteilt worden sind, sind Christen auf die Knie und haben Gott arbeitet. Die Leute, die das beobachtet haben, haben gefunden, was läuft da? Wie könnt ihr das machen? Wie geht das? Wie könnt ihr so enthusiastisch sein? Und das ist der einzige Grund, ist, weil sie Gott in sich tragen. Lieber Kreuzpunkt, du und ich, wir sind Enthusiasten. Ob du das fühlst oder nicht, weil Gott ist in dir. Ob du das fühlst oder nicht. Du kannst Gott enthusiastisch arbeiten, ob du das fühlst oder nicht. An deinem besten Tag kannst du Gott mit allem, was du hast, mit deinen ganzen Emotionen arbeiten und ihn loben und preisen. Und du kannst, du sollst, du musst an deinem schlimmsten Tag Gott loben, arbeiten und ihn preisen. Weil du hast Gott in dir, egal was. Ganz praktisch. Was machst du jetzt an so einem Tag, wo du es eben überhaupt nicht fühlst? Ich meine, ich habe auch so Tage, gell? Die gibt es, wo einfach überhaupt nicht gut läuft, wo es dir nicht gut geht, wo du dich nicht nach Lobpreis fühlst. Hey, die gibt es voll die Tage. Was machst du jetzt, wenn so ein Tag auf einen Sonntag fällt, oder? Vor allem als Pastor, oder? Ja, super, okay. Ich fühle es überhaupt nicht. Ich habe gar keine Lust auf enthusiastisch arbeiten. Und jetzt stehe ich da vorne und habe meine Hände in die Luft und mache irgendetwas, was ich so überhaupt nicht fühle. Ist das nicht ein Problem? Nein, es ist kein Problem. Weil ich kann Gott enthusiastisch arbeiten. Ob ich das fühle oder nicht, tut nichts zur Sache. Darum habe ich mich entschieden, dass auch an diesen Tagen, wo es mir nicht gut geht, wo ich überhaupt keine Lust habe, zum enthusiastisch arbeiten, wo ich mit einer Last und einer Schwere in den Gottesdienstsaal reinlaufe, dass ich die Last und die Schwere am Eingang mal deponiere. Dass ich da herlaufe, dass ich in den Gottesdienst reingehe und mich entscheide, Gott enthusiastisch anzubeten. Weil er ist in mir und ich bin in ihm. Das ist alles, was zählt und alles andere spielt in dem Moment keine Rolle. Ich habe meine Hand in die Luft und ich bete ihn enthusiastisch an. Und weißt du, das ist lustig. Wenn ich das mache, wenn ich rauslaufe, ist die Last meistens gar nicht mehr dort. Die ist dann irgendwie einfach weggenommen worden in dieser Zwischenzeit. Und ich habe eine Theorie, wieso das so ist. Ich glaube nämlich, wenn ich reinlaufe und nur meine Sorgen und meine Ängste und meine Nöte im Fokus habe, ja klar fühle ich mich nicht gut, klar geht es mir nicht gut. Und wenn ich dann nicht immer noch auf das schaue, klar ist das schlecht für mich. Aber wenn ich mich dann entscheide, meinen Fokus, meinen Blick neu auszurichten auf Gott Allmächtig, dann ändert das einfach alles. Und die Last ist gar nicht mehr im Fokus und gar nicht mehr so wichtig plötzlich. Also wir können Gott enthusiastisch anbeten. Wir sollen Gott enthusiastisch anbeten. Darum ist es nicht so wichtig, ob enthusiastisch anbeten dein Ding ist oder nicht. Wir haben ja dann beim Serai, als er uns das erklärt hat, hey, du übrigens, aufräumen ist nicht so mein Ding. Haben wir als gute Eltern dann natürlich gefunden, ja, okay, in dem Fall musst du nicht aufräumen, oder? Hock aufs Sofa, hol dir einen Schokoriegel, schau zu, wie wir aufräumen, das ist schon gut. Mach einfach mal Pause, gell? Meine, wir wollen unseren Sohn ja nicht zwingen zu etwas, was er nicht machen würde machen, oder? Geht ja nicht, oder? Kannst du dir nicht vorstellen, oder? Meine, wir haben ihn ja lieb, wir würden ihn nie wollen etwas machen lassen, was er jetzt überhaupt nicht fühlt, oder? Nein. Ja, sorry, ist halt nicht dein Ding. Wir machen es trotzdem. Weil du bist Teil von dieser Familie. Und wir als Familie, wir räumen auf. Hey, wenn enthusiastisch arbeiten nicht so dein Ding ist, sorry. Du bist Teil von dieser Familie. Und wir als Familie, wir beten Gott enthusiastisch an. Darum ist es nicht so wichtig, ob das dein Ding ist oder nicht. Und ein zweiter Grund, wieso es nicht so wichtig ist. Und das klingt im ersten Moment ein bisschen simpel, ist aber eigentlich überhaupt nicht simpel. Im Lobpreis loben wir Gott. Im Lobpreis loben wir Gott. Ich weiss, das ist allen klar, aber haben wir es mal fertig gedacht, was das bedeutet? Wir haben mega viele geniale Musiker, die wöchentlich im Einsatz sind, die extrem viel Leidenschaft und Energie in unseren Lobpreis am Sonntagmorgen stecken. Das sind mega geniale Leute. Und vielleicht, wenn du einer von diesen Musikern bist, hey, lass mich dir zuerst Danke sagen, dass du das machst. Es ist so genial, dass du dir Zeit nimmst, um uns als Kirche in den Lobpreis hineinzuführen. Das ist nicht selbstverständlich und wir schätzen und wir wertschätzen das als Kirche, wie geniale Musiker wir haben. Vielleicht ist dir als Musiker schon mal passiert, dass nach dem Lobpreis ist jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, hey, den Lobpreis haben wir heute übrigens nicht so gefallen. Ja, genau, Applaus erstens, ja, genau. Irgendwie, hey, der Lobpreis hat mich heute im Fall irgendwie nicht berührt. Er war voll nicht mein Ding gewesen, in anderen Worten ausgedrückt, gell? Und vielleicht bist du jetzt nicht der, der das einem Musiker sagen kann, sondern du sagst es dann lieber auf dem Heimweg deinem Ehemann oder deiner Ehefrau. Weil du bist jetzt nicht so der Konfrontative, darum gehst du nicht gerade auf die Person zu, die den Lobpreis gemacht hat, sondern auf dem Heimweg im Auto. Sagst dann so zu deinem Partner und sagst so, hey, irgendwie ist der Lobpreis heute voll nicht gut gewesen oder ich habe den überhaupt nicht gefühlt oder mich hat der nicht berührt. Wir loben Gott. Wir loben nicht dich. Es ist egal, ob es dir gefällt oder nicht. Hast du das schon mal durchgedacht? Ich weiss, das ist irgendwie komisch, das zu hören, aber wir loben Gott. Ob es dir gefällt oder nicht, ist im Fall nicht so wichtig. Du bist nicht der, der urteilt über Lobpreis, ob es gefällig ist oder nicht. Ja, darf ich gerne mal einen Applaus geben. Okay. Hey, ich weiss, das müssen wir uns immer wieder mal sagen, weil wir sind Menschen und wir machen uns selber zum Zentrum vom Universum die ganze Zeit und sehr schnell, sehr automatisch. Irgendwie nehmen wir uns so wichtig, dass alles sich so schnell um uns dreht. Aber im Lobpreis geht es nicht um dich. Im Lobpreis geht es um Gott. Und der Einzige, der könnte kommen und sagen, dass ihm Lobpreis nicht gefallen hat, nicht berührt hat, nicht angesprochen oder was versetzt man dann auch immer, könnte sagen, ist Gott allein. Niemand anders hat das Recht, um das zu sagen. Das heisst jetzt nicht, und das ist wichtig, das ist jetzt nicht ein Freipass, dass unsere Musiker so ein bisschen Larifari machen können, gell? Und hey, spielt die Ekerolle, ob es irgendjemandem gefällt, wir machen es ja für Gott und drei Akkorde verhauen am Stück. Es ist ja gleich, wir machen es für Gott. Spielt keine Rolle. Vorbereiten? Nein, wir müssen uns doch nicht vorbereiten. Wir spielen ja für Gott. Nein, nein. Das kommt jetzt. Wieso, dass das auch nicht geht? Und das ist nämlich der letzte Punkt, den ich möchte euch bringen. Es ist eine riesige Chance, wenn es nicht dein Ding ist, Gott enthusiastisch anzubeten. Und das ist der Grund, wieso. Schau mal im Hebräer 13, Vers 15. Ich habe jetzt gerade zwei Bibelstellen übersprungen, aber das ist nicht so schlimm, weil ich habe seit heute zum ersten Mal einen Countdown hinten auf dem Bildschirm. Und das Ding macht mir Angst. Im ersten Moment habe ich das voll gefühlt und gefunden, das ist eine gute Idee, wir brauchen dringend einen Countdown. Jetzt bin ich mir plötzlich nicht mehr so sicher, ob wir den wirklich braucht. Gell. Der lügt doch, ey. Der ist am Lügen, das geht doch nicht. Okay. Darum, wir überspringen jetzt einfach mal schnell zwei Bibelstellen. Zwei Punkte, wir kommen zum letzten. Nämlich Hebräer 13, Vers 15, was dort steht. Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Und jetzt kommt der Punkt. Das ist unser Opfer. Das ist unser Opfer, mit dem wir uns zu Gott bekennen. Lobpreis ist unser Opfer, das wir ihm bringen können. Darum geht es nicht, dass Musiker unvorbereitet die Bandprobe kommen. Dass sie zu spät kommen, dass sie das Instrument nicht parat haben. Darum geht es nicht, dass Musiker an Köpfe hauen und nicht ihr Bestes würden bringen in dem heiligen Moment, wo unser Opfer für Gott ist. Stell dir das mal vor. Ich meine, das ist im Alten Testament ist das so klar und jedem verständlich gewesen, dass du nicht kannst deine Überbleibsel bringen. Oder? Ich meine, es gibt ganz klar, was für Opfer Gott gefällig sind und was für Opfer nicht Gott gefällig sind. Und Gott sagt, ihr müsst mir nicht eure kranken und lahmen Tiere bringen. Das kostet euch ja nichts. Ihr müsst mir nicht das bringen, was euch nicht wehtut oder wo nichts wert ist für euch. Wenn ihr mir Wertschätzung ausdrücken wollt, wenn ihr mir etwas bringen wollt, was mir gefallen soll, dann muss das ein Opfer sein, das gut ist, wo ihr etwas Wertvolles drin seht. Darum möchten wir, darum haben wir Musiker, die sich vorbereitet auf Bandproben, weil die bringen das Opfer. Ja, vielleicht hat es gerade einen gescheiteren Gedanken gehabt, was sie sonst noch machen könnten. Aber nein, sie bringen das Opfer, weil wir wollen Gott gefällig Lobpreis machen. Wir wollen, wenn wir hier rauslaufen, können sagen, wow, Gott war glücklich, er war zufrieden mit unserem Lobpreis, den wir miteinander gemacht haben. Es war nicht irgendwie einfach so ein Ugh, ein Etwas, sondern wir haben uns das Gute, Beste gebracht. Und das soll Gott gefällig sein. Und das ist der Grund, wieso das für dich eine geniale Möglichkeit ist. Hey, jetzt habe ich mehr Zeit bekommen auf dem Countdown. Hey, ich habe 5 Minuten mehr bekommen, sehr gut. Hey, das heisst, wir gehen nachher wieder zurück zu den anderen 2 Punkten, die ich noch bringen wollte. Das ist gut, das heisst, wir machen das nachher. Okay, auf jeden Fall. Hey, so gut, hey. Das hat jetzt eigentlich so ein tief spiritueller Moment sein sollen, gell? Ich habe es gerade kaputt gemacht. Auf jeden Fall. Ich verstehe das auch ohne, dass es jetzt gerade so, wie soll ich sagen, so tief emotional ist. Sondern der Punkt ist der, wenn es nicht dein Ding ist, enthusiastisch Gott anbeten, dann hast du eine einmalige Möglichkeit. Weil du kannst nämlich jetzt Gott ein Opfer bringen. Du kannst ihm etwas bringen, das Wert hat für Gott. Hast du dir das mal überlegt? Stell dir vor, Gott der Allmächtige, Gott der Allgegenwärtige, Gott der Allwissende kann etwas nicht haben auf dieser Welt. Und das ist deine freie Entscheidung, ihn anzubeten. Das ist das eine Ding, das Gott nicht kann haben. Er kann sich das nicht nehmen. Sondern du allein bist in der Position, Gott ein Opfer zu bringen, das Wert hat für ihn. Weil er kann sich das nicht einfach so nehmen vor dir. Und das ist für dich eine einmalige Möglichkeit, eine geniale Chance, um Gott ein Opfer zu bringen, das Wert hat. Es ist wie die guten, reinen, kostbaren Tiere, die geschlachtet worden sind für Gott, als Zeichen von, hey Gott, du bist mir so wichtig. Du bist mir so viel wert, dass ich das Beste, was ich habe, dir bringe. Und das kostet mich etwas, das tut mir weh. Das ist etwas, das nicht einfach ist für mich. Und ich entscheide mich, dir das zu bringen. Glaub mir, das ist ein Wohlgeruch für Gott. Und genau so ist es mit deinem enthusiastischen Lobpreis, wenn das nicht dein Ding ist. Wenn du da rein bist und musst sagen, hey, das fällt mir überhaupt nicht einfach. Das ist schwer. Das ist nicht einfach für mich. Das kostet mich etwas. Dann bist du in einer Position, um Gott ein Opfer zu bringen, was so wertvoll ist für ihn. Hey, in der Offenbarung wird beschrieben, wie die Schalen mit Weihrauch, mit Rauch in den Altar, in den Thronraum Gottes gebracht werden. Und wie die aufsteigen und einen Wohlgeruch verbreitet in der Präsenz Gottes. Und wie sich Gott an dem freut. In der Bibel steht, das sind Gebete der Heiligen. Und ich glaube, wenn du dich entscheidest, über dich selber rauszuwachsen, das Opfer zu bringen, dich überwinden und egal der Situation, Gott enthusiastisch anzubeten, in dem Moment passiert genau das. Das kommt wie Rauchschale in die Präsenz Gottes. Es wird dort verströmt und es ist ein Wohlgeruch. Gott freut sich an dem Opfer, das du gebracht hast. Hey, wie genial! Wie genial, dass du das kannst tun. Also lass uns jetzt die Frage stellen, was ist es denn, auf was Gott schaut? Was sucht Gott in unserem Lobpreis, wenn wir zusammenkommen als Kirche am Sonntagmorgen? Über diesen Lobpreis möchte ich jetzt predigen. Wieso dieser Lobpreis speziell ist? Was macht er einzigartig und auf was schaut Gott? Wir haben festgestellt, okay, wir sind nicht die, die eigentlich darüber richten müssten, ob Lobpreis gut oder schlecht war. Aufgrund von was wir fühlen oder eben nicht fühlen. Das ist nicht das Kriterium von gutem Lobpreis. Was ist denn das Kriterium von gutem Lobpreis? Auf was schaut Gott, wenn wir als Kirche zusammenkommen und am Sonntagmorgen miteinander Musik machen? Auf was schaut Gott? Ich glaube, er sucht vor allen Dingen eine Einheit. Das ist das, auf das sich Gott am Sonntagmorgen freut. Eine Einheit. Schau mal im Psalm 133, was Gott sagt über die Einheit. Dort steht, siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen und Leben bis in Ewigkeit. Gott sucht eine Kirche, die eine Einheit ist, die miteinander zusammenkommt und ihn lobt und preist. Schau mal Korinther, 1. Korinther 12, 27, was dort steht. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Und jetzt kommt es, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Und ich glaube, das ist es, was Gott vor allen Dingen am Sonntagmorgen sucht. Sein Leib, wo aus all diesen einzelnen Teilen besteht, du und ich, wo miteinander Leib formen, am Sonntagmorgen zusammenkommen und in einer Einheit ihn loben. Wow, was für ein genialer Moment ist das. Und darum sucht Gott, glaube ich, am Sonntagmorgen vor allen Dingen eine Einheit. Er will, dass wir mit einer Stimme ihn erheben. Also das Dümmste, was wir machen am Sonntagmorgen, ist Einheit zerstören. Ich glaube, das ist es, was Gott dazu würde bringen, am Schluss vom Lobpreis zu sagen, hey, der Lobpreis ist im Fall jetzt nicht so mein Ding gewesen. Weil ich will, dass mein Lieb zusammenkommt. Ich will, dass Christus Lieb sich am Sonntagmorgen wiederfindet und dass sie in einer Einheit mich loben und preisen. Was bedeutet das praktisch? Hey, für mich bedeutet das praktisch, wenn der Lobpreisleiter sagt, hey, komm, wir stehen auf, wir haben unsere Hand in den Himmel. Hey, was mache ich? Ich stehe auf und ich habe meine Hand in den Himmel. Es ist egal, ob ich das fühle oder nicht, ob ich mich gerade danach fühle oder nicht. Weil wir haben schon gesagt, es geht ja nicht um mich in dem Moment. Sondern es geht um Gott. Und was Gott sucht, ist eine Kirche, wo Einheit herrscht. Und ich will die Einheit nicht kaputt machen. Darum habe ich meine Hand im Himmel. Wenn ich in einer anderen Kirche bin, wo das nicht so ist, irgendwo zu Gast predigen, wo der Lobpreisleiter sagt, hey, komm, wir hocken ab und wir tun jetzt in Gedanken das, was wir singen, nochmal über unsere Gala. Ich bin nicht der, der dann einfach vorne stehen bleibt und findet, weißt du was, ist mir gleich, was du sagst, ich mache jetzt mein Ding da. Das läuft jetzt, wie ich will. Sondern die Einheit ist mir wichtiger, weil es Gott wichtiger ist. Und darum beuge ich mich dem, was passiert, und sage, ich will mich selber nicht für wichtiger achten als die Einheit am Sonntagmorgen. Und ich gehe mit dem mit, wo da ist und wo da herrscht. Ich glaube, das ist es, was es bedeutet, Gott enthusiastisch anzubeten. Hey, und ich möchte mir jetzt noch schnell die restliche Zeit, die ich noch habe, nehmen, um einen kurzen Moment zu all denen reden, die heute vielleicht zum ersten Mal in diesem Gottesdienst sind. Wir haben jetzt ganz viel über Lobpreis geredet, über Musik machen und wie das genau sein soll. Vielleicht hast du jetzt Bahnhof verstanden. Das ist kein Problem. Ich möchte nämlich jetzt schnell in 5 Minuten erklären, was die Essenz ist von dem allem. Weil das steht wie auf einem Fundament. Alles, was wir machen und sagen, steht auf dem einen Fundament, auf dem einen Ding, wo uns alle eins macht. Und das möchte ich schnell erklären, was das ist. Wir glauben nämlich, dass wir einen liebevollen Vater im Himmel haben, der genial ist, der uns erschaffen hat nach seinem Ebenbild, der das Beste will für uns. Es gibt keinen, der bessere Pläne hat für mein Leben als mein liebevoller Vater im Himmel. Das ist so gut. Und er möchte nichts dringender als Beziehung leben mit mir. Nicht, weil ich das verdient habe oder weil ich irgendwie so speziell bin. Eigentlich völlig unbegreiflich, wieso der liebevolle Vater im Himmel mich möchte haben. Aber weißt du, es ist das Problem. Das Problem ist, ich habe mich immer wieder mal gegen meinen Gott entschieden. Ich habe immer wieder mal das Gefühl gehabt, aus irgendeinem Grund, ich kann mir selber nicht erklären, dass ich selber besser wüsste, was gut ist und was nicht für mich. Und ich habe den guten Weg, den er für mich vorbereitet hat, verlassen. Und ich glaube, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist wahr für alle Menschen miteinander. Wir alle haben den guten Weg, den Gott für uns vorbereitet hat, irgendeinmal Mal verlassen. Wir haben das Ziel verfehlt, das Gott für uns gehabt hätte. Und hey, Zielverfehlung ist, was die Bibel braucht und umschreibt mit dem Wort Sünde. Sünde ist eigentlich in erster Linie nicht, hey, schau mal, da hast du 10 Gebote und die musst du jetzt halten. Und wenn dich einmal falsch verhaltest, bam, Sünde, du bist jetzt ein Sünder. Nein, Sünde ist viel mehr Zielverfehlung. Nicht dort her sich bewegen, wo Gott einen möchte haben. An dem Ort, wo es eigentlich am besten ist. Und das ist, was die Bibel umschreibt mit Sünde. Und ich glaube, wir alle sind schuldig. Wir alle haben Sünde auf uns geladen. Wir alle haben Leid in dieser Welt hervorgebracht. Haben andere Menschen schon verletzt, haben uns nicht so verhalten, wie wir eigentlich hätten sollen uns verhalten. Wir haben die Welt zu dem gemacht, was die Welt ist. Nämlich zerbrochen. Und so sind du und ich zerbrochen. Und wir haben keinen Weg mehr zurück zum Vater gefunden. Egal wie fest wir jetzt haben probiert, den Zerbruch wieder zu kitten. Hey, vielleicht hast du das auch schon probiert. Hast du gedacht, hey, ja, wenn ich nur besonders gut bin, wenn ich mega lieb bin zu meinen Nachbarn oder möglichst viele gute Taten anhäufe, dann kann doch irgendwie der Zerbruch wieder ganz gemacht werden, die Trennung wieder geflickt werden. Tatsache ist, egal was wir machen, wir haben uns so dermaßen in einen Sackgass manövriert, dass es keinen Weg mehr zurück gibt von uns selber. Wir können nicht mehr zurück zum liebevollen Vater finden, aufgrund von unseren eigenen Entscheidungen gegen seinen Willen. Und weißt du was? Ich glaube, Gott hat das Herz zerbrochen. Stell dir mal vor, Gott hat die Welt erschaffen und hat Menschen dort reingetan, in seinem Ebenbild erschaffen und die Menschen entscheiden sich gegen ihn, sind getrennt von ihm. Hey, das hat ihn umtrieben, das hat ihn traurig gemacht und er hat eine Lösung gefunden, wie er diesen Zerbruch wieder ganz machen kann. Er hat nämlich ein Opfer gebracht. Er hat das gebracht für uns, was ihm am wertvollsten war. Sein eigener geliebter Sohn hat er auf die Welt geschickt. Sein Name ist Jesus. Und er ist die Person, die tatsächlich so gelebt hat, wie man hätte leben sollen. Er hat das gemacht, was du und ich nicht haben können. Ein perfektes Leben gelebt auf dieser Erde. Mitten in all dem Zerbruch war er der, der ganz geblieben ist und ganz gemacht hat, was er berührt hat. Er ist nie unrein geworden, sondern alles, was er berührt hat, ist rein geworden. Das ist unser Jesus. Und weißt du was? Unser Jesus hat all die Zerbrochenheit, all den Schmerz und all unsere Fehler, Schulden und Last, unsere Sünde in einem Wort zusammengefasst auf sich genommen und ist mit dieser Sünde am Kreuz gestorben. Auf dass du und ich die Vergebung können annehmen können, die er dort erschaffen hat für dich und mich, dass wir das annehmen können. Er hat den Tod besiegt, indem er von den Toten auferstanden ist. Und in dem drinnen, glauben wir, ist die ganze Vergebung verfügbar für uns. Und ich möchte dir jetzt die Frage stellen. Und dass du dir die Frage ernsthaft kannst stellen, möchte ich dich bitten, dass wir alle schnell unsere Augen zumachen. Macht schnell alle eure Augen zu. Und stell dir die Frage jetzt. Hast du die Vergebung von Jesus mal für dich persönlich angenommen? Hast du mal Ja gesagt zu dieser Vergebung, die du hast in Jesus? Ist der Zerbruch mal ganz gemacht worden? Wenn nicht, möchte ich dir schon sagen, was du jetzt machen kannst. Du kannst nämlich mit mir zusammen ein Gebet sprechen. Du kannst die Vergebung annehmen. Es ist ein Geschenk. Gnade, nennt es die Bibel. Dass du das einfach annehmen kannst. ganz werden in Jesus. Möchte ich schnell die Frage stellen, gibt es irgendjemand da innen, der das gerne möchte? Ich zähle auf 3 und wenn du das bist, möchtest du Antwort geben und möchtest Ja sagen zu dem, dann heb dann einfach schnell deine Hand auf, dass ich das sehe und dass Gott das sieht. Und dann werden wir zusammen beten. 1. Gott hat dich von ganzem Herzen lieb. 2. Er hat Jesus auf die Welt geschickt für dich, dass deine Fehler und deine Schuld weggenommen werden können. 3. Gibt es irgendjemand, der das möchte annehmen, heute zum ersten Mal, dann heb die Hand auf. Ja, mega cool. Ich sehe die Hand. Danke für mal. Können Sie wieder runternehmen? Mega cool. Hey, komm, lass uns zusammen beten. Ganz besonders mit den Leuten, die jetzt die Hand aufgehebt haben. Oder wenn du dich nicht getraut hast, die Hand aufzuheben. Ich glaube, du kannst das Gebet trotzdem sprechen. Und ich möchte es vorbeten und wir alle werden mit dir mitbeten. Ist gut. Ich tue es vorbeten und wir werden es alle mitbeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Vergebung. Merci vielmals, bist du für mich am Kreuz gestorben. Mit all meinen Fehlern und all meiner Schuld. Danke, bist du von den Toten auferstanden. Und hast den Tod besiegt. Ich nehme das Geschenk an. Und ich nenne mich ab heute Kind Gottes. Amen, Amen und Amen.